Wir hatten voriges Jahr in Hartmannsdorf eine Kinderfußballfreizeit. Und als ich die zwei Jungs abgeholt habe, die bei uns übernachtet haben, habe ich mich auch vorgestellt, Thomas Müller. Da haben sie große Augen gemacht. Aber ich habe dann gesagt, ich heiße wirklich so. Gemeinsam beten und dienen, damit die Welt glaubt. Das ist das Thema, das ich über die heutige Predigt geschrieben habe. Ich möchte gern den Text nochmal lesen. Da ist ja nicht so einfach zu verstehen. Und wenn man es das dritte Mal hört, aller guten Dinge sind drei. Also Johannes Evangelium Kapitel 17, die Verse 20 bis 23. Jesus betet: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie eins sind. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Das 17. Kapitel des Johannesevangeliums ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Exklusives. Aus verschiedenen Bibelstellen wissen wir ja, dass Jesus oft an ruhigen Orten allein zum Vater betete. Und wir wissen auch, dass Jesus den Jüngern das Beten gelehrt hat. Wir sprechen ja bis heute noch das Vaterunser. Dieses Gebet, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Aber in diesem 17. Kapitel wird uns exklusiv der Wortlaut mitgeteilt von einem Gebet, das Jesus zu Gott, dem Vater, betete. Und die Verse 20 bis 23, die ich gerade gelesen habe, gehen uns als Gemeinde, als auch uns ganz persönlich an. Vers 20: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Die hier mit sie bezeichnet werden, sind die Apostel. Es geht ja also auch um die, die Gottes Wort hören, von den Aposteln und glauben, bis heute. Die, die Gottes Wort durch Pfarrer, Pastoren, Prediger hören und glauben. Es geht hier letztlich um uns. Jesus bittet seinen Vater für uns. Er hat uns im Blick bei seinem Gespräch mit dem Vater. Er bittet für unsere Einheit mit ihm und untereinander. Und wenn wir hier genau hinhören und hinschauen, erkennen wir, dass Jesus uns zwar im Blick hat, dass er aber gar nicht zu uns spricht. Jesus gibt hier keine Anweisung an seine Jünger. Jesus erteilt hier keine Befehle an seine Jünger. Jesus verteilt hier keinen Auftrag für eine Einigkeitsorganisation. Jesus betet zu seinem Vater, zu Gott, dem Vater. Er bittet Gott, den Vater, um das Einssein, nämlich bei denen, die durch das Wort zum Glauben an Jesus gekommen sind. Wie soll das Einssein denn nun aussehen, was Jesus hier von seinem Vater erbittet? Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein. Ja, wie geht das denn? Es geht hier um das Geheimnis der Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir müssen uns klar machen, dass es hier nicht darum geht, irgendeine äußere Einheit zu organisieren. Es wird ja direkt das Gegenteil behauptet und gesagt. Es geht um eine Einheit, die dem Geheimnis der Dreieinheit entspricht. In der Einheit der Gottheit sind drei Personen von einem Wesen, einer Macht und Ewigkeit. Was sie eint, ist ihre Wesenseinheit. Das dürfen wir hier nicht übersehen. Und hinzu kommt ihre Einheit in Auffassung, Meinung und Zielsetzung. Die Liebe untereinander und vieles andere, was notwendigerweise daraus folgt. Das ist die Art und Weise, in der unser Herr selbst die Einheit beschreibt, die unter den Seinen ja eigentlich bereits besteht. Und nicht nur eigentlich, diese Einheit besteht unter denen, die an Jesus glauben. Und deshalb bittet Jesus seinen Vater, sie ihnen zu erhalten und zu bewahren, auch nach seiner Rückkehr in den Himmel. Und daraus können wir schließen, dass die Einheit der Kirche eine solche des Wesens und des Seins beinhalten soll. Es geht hier nicht um eine äußerliche Organisation, es geht hier um eine organische Einheit. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Als ich vor ungefähr 30 Jahren bei den Bausoldaten war, es ist sehr lange her, ich greife heute sehr weit zurück. 30 Jahre ist lange her, darf man es gar nicht überlegen. Da gab es eine Situation, wo aus unserer Gruppe 5 Bausoldaten nach Hause gingen. Die hatten ihre 18 Monate abgeleistet. Und es wurden 5 neue erwartet. Und die kamen dann nun an und die standen so auf dem Flur, die 5 Mann nebeneinander. Ich muss dazu sagen, dass einige von uns einen Gebets- und Bibelkreis während unserer Armeezeit ins Leben gerufen hatten. Und wir standen also dort, die 30 Mann, die noch da geblieben waren, und haben die neuen 5 so begutachtet. Vielleicht ist auch die Armeezeit eine besondere Situation, aber ohne groß zu reden, ohne groß zu organisieren und ohne groß zu debattieren, ja, wir haben noch nicht mal groß mit den Leuten gesprochen gehabt, die da ankamen, war es klar, dass einer, nämlich der eine dort, zu uns gehört. Der folgt nämlich Jesus nach. Das ist einer, der von Neuem geboren, aus dem Geist geboren ist. Und das hat man dem abgespürt. Da gab es keine großen Fragen und Diskussionen. Da gehörte zu uns. Es gibt keinerlei Einheit im Sinn unseres Herrn, außer diese eine. Wenn Gottes Geist so an einem Menschen wirkt, dass er in ihm eine neue Natur schafft und er zum Glaubenden wird. Diese Einheit ist es dann aber, die zur Übereinstimmung hinsichtlich des Zieles und der Liebe führt. Diese Einheit, von der unser Herr hier spricht, ist somit eine Einheit, die verständlicherweise nur unter denjenigen bestehen kann, die im vorhin genannten Sinne Christen sind. Es ist wie die Einheit des Blutes und des Wesens in einer Familie. Man wird in sie hineingeboren. Da kann es schon sein, dass man mit manchen Gliedern dieser Familie nicht übereinstimmen mag. Und doch kann man die Verwandtschaft nicht abschütteln. Wisst ihr, in der Familie kennt man ja sich gegenseitig recht gut. Und so gibt es auch Dinge, vielleicht nur Kleinigkeiten, die ich zum Beispiel bei meinem Vater oder bei meiner Mutter sehe, die ich mir aber nicht zu eigen machen will. Und doch erwische ich mich hin und wieder, dass ich genau das tue, wie es meine Eltern auch tun. Man kann halt die Herkunft ganz schlecht vertuschen. Und so ist auch die Einheit der Gemeinde. Sie hat mit Freiwilligkeit nichts zu tun. Sie ist unvermeidlich das Ergebnis des Hineingeborenseins in Gottes Familie. Christen sind Brüder, Geschwister. Sie sind nicht nur ein Zusammenschluss von Freunden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Gibt ja auch die andere Seite. Vielleicht magst du den Anschein erwecken, dazu zu gehören. Aber wenn das neue Leben und die Wiedergeburt fehlen, dann gibt es keine wirkliche Einheit. Und das wird sich am Ende offenbaren. Ein letzter Gedanke. Wie ist es aber jetzt mit dem, damit die Welt glaube? Denken wir wirklich, dass wir die Welt zum Glauben bringen könnten, wenn wir unsere menschliche Einigkeit demonstrieren würden? Ich denke das nicht. Dafür sind wir Menschen viel zu sehr Sünder. Wenn aber Gottes Geist in einem Menschen wirkt und er seine Sünden erkennt und bekennt, dann vergibt Gott. Und jetzt kann der Heilige Geist in diesem Menschen wirken, sodass seine neue Natur auch die guten Früchte bringt zur Ehre Gottes. Dann ist dieser Mensch nicht mehr der Welt angepasst. Er ist anders, verhält sich anders. Und das fällt auf. Ich greife wieder ganz weit zurück, die säkulare Rockgruppe, DDR-Rockgruppe, Karussell, hat in den 1980er Jahren das Lied Ein einziges Leben veröffentlicht. Ich weiß nicht, wer es kennt. Darin beschreibt die Gruppe in den ersten beiden Strophen eine Christin, die sich nach den Moralvorstellungen der Bibel verhält und damit auch Nachteile in Kauf nimmt. Sein Leben fällt also auf, auch und gerade in der Welt. Und wenn man für sich nicht alles haben will und durchsetzen will, wenn man bereit ist abzugeben, nicht nur vom Überfluss, sondern auch da, wo es an die Substanz geht, wenn man auf das verzichten kann, was man vielleicht auch gerne hätte, so ein Leben fällt auf in der Welt. In der letzten Strophe dieses Liedes heißt es dann: Und ging's zu End, schlief sie lächelnd ein. Da sah man sich betroffen an, weil man aus einem Leben nur allein doch nicht so fröhlich scheiden kann. Übrigens, zu meinen Jugendzeiten hat man einen Satz geprägt, der hieß: Rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Den Satz finde ich gar nicht so schlecht. Wie leben wir? Weltförmig oder weltfremd? Lassen wir uns vom Zeitgeist treiben oder stehen wir ihm entgegen? In einem Lied heißt es: Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Wie leben wir? In der Welt, aber von Gott herausgerufen und abgesondert, also heilig? Oder in der Welt, unter Welt angepasst? Ich fasse zusammen. Der Inhalt dessen, was der Herr hier sagt, ist also keine Ermahnung an uns, etwas zu tun, sondern ein Gebet an seinen Vater, indem er ihn bittet, die bereits bestehende Einheit zu bewahren. Es ist eine im Wesentlichen geistliche Einheit. Sie wird durch das Wirken des Heiligen Geistes im Augenblick der Wiedergeburt erzeugt. Man wird sozusagen in den Leib des Christus eingefügt, in dem Christus selbst das Haupt ist. Und an diesem Beispiel erkennen wir auch, dass diese Einheit keine Organisation sein kann, sondern Organismus ist. Diese Einheit wird durch einen gemeinsamen Glauben bestätigt, durch das Annehmen der Lehre über die Person Jesus Christus und dessen Werk. Eine Einheit, die diese Wesenszüge vermissen lässt, ist nicht die Einheit, von der unser Herr hier spricht. An einer anderen Stelle im Johannesevangelium sagt Jesus: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und diese Frucht sieht und erkennt die Welt. Wir wollen also darauf achten, dass zuerst unsere Verbindung zu unserem Herrn Jesus stimmt. Dann kommen die Einheit und die Liebe untereinander von ganz alleine. Und diese Liebe untereinander wird bemerkt von der Welt. Also lassen wir alle Einheitsorganisationen und kümmern uns zuerst um die organische Verbindung mit unserem Herrn. Und wenn diese Verbindung stimmt, können wir gemeinsam beten und dienen. Und dann wird die Welt glauben und erkennen, dass Christen von Gott, dem Vater, und von ihrem Herrn Jesus Christus geliebt werden. Amen.